Und das war, glaube ich, das größte Problem, was irgendwann bei mir gekommen ist, dass ich das Gefühl hatte, ich muss perfekter werden. Ich muss generell perfekt sein, um da irgendwie bestehen zu können. Und dadurch habe ich mir immer mehr genommen, weil ich habe immer weniger von meinen wahren Gefühlen auf der Bühne gezeigt. Du kriegst zwar immer sehr viel von mir, also ich bin schon so, wie ich bin und ich habe auch kein Problem, viel preiszugeben, aber das wurde immer weniger aus Angst, weil ich dachte, oh, das darf man nicht zeigen, das ist nicht gut genug, das gehört da eigentlich nicht hin und das war genau der Fehler. Was einen Raum zum Leben erweckt, sind die persönlichen Dinge, sind die Kleinigkeiten, die unsere Geschichte erzählen, die Kleinigkeiten, die vielleicht auch andere Seiten von uns hervorbringen. Es ist eigentlich der Moment, wenn Menschen in einen Raum kommen, in dem du wohnst und sie haben ein Gefühl, oh, ich verstehe, hier wohnt eine spannende Persönlichkeit, eine besondere Persönlichkeit. Hier hat sich jemand schön gemacht. Ich weiß noch, als ich mir die dritte oder vierte Therapiesitzung damals hatte, habe ich zu ihm gesagt, ich habe so ausgeatmet und dann sagte ich so, oh, ich bin so dankbar. Sagt er, wieso, mein Therapeut? Und dann habe ich gemeint, weil es so ein schönes Gefühl ist, dass ich sie dafür bezahle, dass sie sich mein Zeug anhören. Und das hat mir ganz viel Leichtigkeit gegeben. Aber ich musste dann auch erst lernen, eben um Hilfe bitten zu können. Und natürlich hatte ich vorher auch Leute, die für mich da waren. Aber es war schwer, manchmal es anzunehmen.
Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Meryl Deep Talk. Das hier ist dein Ort, an dem es um spannende Gespräche mit super coolen Persönlichkeiten geht. Aber nicht nur darum. Meine Gäste bringen vor allem einiges an Lebensgeschichte mit und sind nach außen hin gesehen super erfolgreich. Aber dass hinter jedem Erfolg auch Mut steht, den man braucht, dass es Zweifel gibt, geht das so weiter oder Dinge, mit denen du klarkommen musst, darum geht es mir insbesondere. Wie gehst du also mit Veränderungen um? Für dich bedeutet das Zurücklehnen, einem guten Gespräch lauschen und jede Menge Inspiration mitnehmen, wie andere Menschen mit Zweifeln in diesem Leben umgehen. Und damit sage ich herzlich willkommen. Mein heutiger Gast ist aus den verschiedensten Bereichen bekannt. Vor allem bin ich sehr gespannt, denn er ist Deko- und Interior-Designer. Das heißt, er ist Profi für alles, was Räume angeht, wie ein Raum schön wirkt. Und dass Räume zwar im Außen sind, aber immer auch was mit dem Inneren bewirken, darüber möchte ich heute sprechen. Vielleicht kennst du ihn aus Vox, die Deko-Profis, oder du hast ihn schon bei einer seiner zahlreichen Moderationen sprechen hören. Ich freue mich sehr, dass er hier ist. Hallo, Erik.
Hallo Meryl.
Wie es schön.
Es ist immer so crazy, wenn man irgendwie selbst hört, wie andere jemanden beschreiben. Das ist, hat man ja gar nicht so oft, dass man das so mitbekommt. Und das ist immer irgendwie auch ganz spannend zu sehen, welche Items du dir so rauspickst. Und ja, was du so nach draußen losfeuerst sozusagen, über einen selbst.
Spannend. Ja, definitiv. Ja, vor allem gibt es ja ganz viele Möglichkeiten, dich zu beschreiben. Aber ich könnte mir auch vorstellen, gerade du als Moderator bist es natürlich gewohnt, dass du die Dinge über andere Menschen sagst und sie anmoderierst.
Und das ist auch ehrlicherweise, ich bin ein bisschen nervös, weil immer, wenn ich auf dieser Seite des Mikros sitze, dann weiß ich ja gar nicht, was auf mich zukommt. Wenn ich natürlich da sitze, wo du bist, dann bin ich vorbereitet, dann steuere ich, habe ich die Fäden in der Hand. Und hier ist immer so eine spannende andere Seite, die ich aber selbst ja gar nicht so oft erlebe, weil ich nicht so häufig, also klar, man gibt was von sich preis, aber dass es dann um mich geht, passiert eigentlich gar nicht so oft in meinem Job, weil ich halt immer die andere Seite kenne und deswegen ist es spannend.
Ja, heute habe ich die Fäden in der Hand, das hast du richtig erkannt.
Ich kenne deine Fäden.
Aber wo Angst ist, da ist auch Mut vonnöten. Und dann sind wir eigentlich mitten im Thema. Das ist doch super. Weißt du, spannender Einstieg deinerseits, denn genau das ist mir in der Vorbereitung, in der Recherche über dich bewusst geworden, dass du ja zwar auf Bühnen stehst und sehr präsent bist, du bist sichtbar in Social Media, im Fernsehen, auf Live-Events, auf den Bühnen, logischerweise. Du bist als Moderator derjenige, der durchführt, der das Programm rahmt, der den Inhalt kennt und weiß, wie das Event gut wird. Ne? Das ist ja ein ganz essentieller Teil. Tatsächlich bist du aber auch gleichzeitig vom Typ her, so wie ich über dich rausfinden konnte, derjenige, der sich eigentlich gerne in den Hintergrund stellt und anderen sehr viel Bühne bietet.
Das ist spannend, dass du das sagst, weil die meisten Menschen, die mich, glaube ich, so kennen, auch aus dem Job oder die mich auch so kennenlernen, würden mir wahrscheinlich genau das Gegenteil unterstellen, weil ich bin jemand, der sehr präsent ist, immer sehr selbstbewusst wirkt, vorne ist, ich weiß, wie man Menschen unterhält. Ja, wie kommt man in der deutschen Recht,
Je nach Zielgruppe.
Aussprache. unterhält, so. Und dann ist natürlich ganz schnell dieser Stempel da drauf. Ja, der braucht die Bühne und der muss da sein. Ja, ich brauche die Bühne und ich liebe sie in meinem Job. Wenn ich privat unterwegs bin, ist es tatsächlich so, dass ich am liebsten auch abends so beim Feiern, ich kann gut feiern, aber ich würde mich am liebsten manchmal gerne einfach dahin in die Ecke setzen mit meinem Drink und die Leute beobachten, das Geschehen beobachten, mich ein bisschen rausnehmen, so unsichtbar werden. Und wenn ich das jemandem erzähle, dann sagen sie mir, ja. Aber doch, ich habe eine sehr, sehr ruhige und auch zurückgezogene Seite an mir.
Spannend. Das heißt, es gibt wirklich so ein bisschen, ich mache es immer gern bildlich, es gibt Yin Yang, es gibt Schwarz-Weiß, es gibt den auf der Bühne, der ist laut, der ist präsent, der ist sichtbar, der rockt, der zieht durch, der bewegt auch die Massen. Und es gibt aber den anderen, der gerne stiller Beobachter ist.
Total. Also ich brauche das auch, weil ich bin natürlich im Job ganz, ganz viel im Außen. Und wie gesagt, ich liebe das auch. Ich liebe diese Energien, wenn ich auf einer Bühne stehe oder von der Kamera. Das ist eine ganz spezielle Version ja auch meiner selbst, die ganz viel von mir ausmacht. So dieser Entertaining Eric, wenn man es so sagen will. Aber ich bin zum Beispiel auch, ich habe einen Bulli, ich habe einen Hund, ich bin ganz viel in den Bergen, ich wandere total gerne, ich war auf dem Jakobsweg. Also ich nehme mir auch ganz, ganz viele Räume, in denen ich nur mit mir bin und in denen das eine komplett andere Seite ist, in der ich alles reduziere, da reduziere ich irgendwie alles und bin einfach ja so bei mir und finde dann auch immer wieder zu mir, schaff Raum für meine Gedanken.
Bedeutet, du bist bei dir, dass das Bühnenleben, das Showleben einen durchaus auch von sich selbst entfernt?
Ja, entfernt nicht unbedingt, aber die Gefahr ist da. Und das ist manchmal gar nicht so einfach zu beschreiben, weil man ist sehr im Außen und ich glaube, man muss immer aufpassen, warum mache ich den Job? Was gibt der Job? Mache ich den Job, weil er mir Spaß macht, weil ich vielleicht ein Talent habe, weil ich es liebe, andere zu unterhalten? Oder nimmt der Job irgendwann so viel Raum ein, dass du dich eigentlich viel zu sehr auch darüber definierst? Also, dass du den Zuschauenden vom Prinzip die Macht gibst darüber, wie du dich fühlst. Also, dass du gut genug bist, dass das ausreichend ist. Bist du nur noch die Bühne? Wollen die Leute nur den Entertainer? Wollen die eigentlich deine ruhige Seite gar nicht sehen? Und dann schiebst du die natürlich auch selbst immer weiter in den Hintergrund. Ich stehe auf der Bühne, seit ich Kind bin. Und ich muss sagen, dass das irgendwann auch so gekommen ist, dass ich so dachte, oh, krass, okay, irgendwie habe ich das Gefühl, ich bin nur noch Bühne und Öffentlichkeit und alles andere ist irgendwie nicht gut. Das darf eigentlich nicht so viel Raum haben. Und das musste ich lernen oder da musste ich auch hinfinden, dass alle Seiten gut sind und alle Seiten wichtig sind, weil sie sich einfach gegenseitig befruchten und zu mir gehören.
Ja, ja, definitiv. Schaffst du es mit der Balance? Oder ist das phasenweise abhängig? Ich könnte mir vorstellen, es gibt schon so Hochphasen, da ist so turbulent, da wirst du wenig Zeit haben für dich.
Ja, das stimmt. Aber mittlerweile schaffe ich das ganz gut. Ich habe da aber auch sehr viel dran gearbeitet, mir auch Hilfe geholt und einfach für mich ganz viel rausgefunden, was ist es, was ich brauche. Und gerade wenn es um meinen Job geht, war ich irgendwann an so einem Punkt, wo ich gedacht habe, okay, warum mache ich den wirklich? Weil irgendwann hat es mich nur noch gestresst und ich habe das Gefühl gehabt, ich kann dem nicht mehr standhalten. Also es war total viel und diese ganzen Emotionen sind auf mich eingeprasselt und ich hatte irgendwann selbst das Gefühl, du musst noch besser werden, noch mehr machen, noch präsenter sein und habe alles andere echt ausgeklammert und da ging es mir auch nicht gut. Das heißt, ich war eigentlich gezwungen, mich damit auseinanderzusetzen und heute würde ich behaupten, dass ich das ganz gut hinbekomme. Aber ja, natürlich gibt es Phasen, wenn wahnsinnig viel los ist, dann muss man sich kurz hinsetzen, innehalten und sagen, okay, einmal kurz aus der eigenen Perspektive raus, von außen drauf gucken, ist alles okay, geht's dir gut, passt alles? Und dann klappt das doch eigentlich ganz gut.
Ja, das ist ja so ein bisschen die Krux bei uns Menschen. Ne? Es muss uns erst schlecht gehen, wir müssen erst Leidensdruck haben, bevor wir in die Veränderung gehen und sagen, ich mache was anders. Jetzt hast du gerade so, fast schon wäre es an mir vorbeigegangen. Hast du gesagt, ich habe mir da auch Hilfe gesucht. Was bedeutet das?
Ich habe mir Hilfe gesucht in dem Sinne, dass ich war 4 Jahre in Therapie. Also ich habe mir einen Therapeuten gesucht und das war das Beste, was ich je machen konnte in meinem Leben. Also ich habe letztes Jahr im November erst die letzte Sitzung sozusagen gehabt und nicht nur, dass ich großes Glück hatte, weil ich einen wahnsinnig tollen Therapeuten hatte, sondern mein ganzes Leben wurde einmal auf den Kopf gestellt. Ich bin eigentlich aus einem ganz anderen Grund dahin. Das hatte auch gar nicht so viel mit meinem Job offensichtlich zu tun, aber am Ende natürlich schon, weil bei mir ja auch alles fließt irgendwie ineinander. Ich meine, du kennst es auch. Unser Job, den repräsentieren wir ja auch als Gesicht, als Figur, als Mensch, wie auch immer man es sagen will. Und wie viel das eigentlich zusammenhängt und wie viel auch die Wahl meines Jobs mit meiner Geschichte zu tun hat und mit dem, was man so erlebt hat, auch in der Kindheit. Das musste ich alles erstmal irgendwie so rausfinden, erarbeiten und bearbeiten. Und deswegen, also für mich war das ein absoluter Gamechanger.
Mhm. Ja, ich bin ja große Freundin von Persönlichkeitsentwicklung, von Psychotherapie, von allem, was rund um Hinschauen angeht. Ne? Du, natürlich bringst du den Erik mit in den Job. Also private Anteile, klar, berufliche Anteile, es bleibt ein Mensch. So. Und die Probleme, die egal in welchem der beiden Bereiche entstehen, werden sich überlappen oder werden sich irgendwie zeigen. Und eben auch die Kernfrage, warum bin ich überhaupt da, wo ich bin? Warum muss ich auf die Bühne? Es gibt ja Menschen, die haben das Bedürfnis nicht. Jetzt gibt es Menschen wie dich und mich, die wollen das gerne. Warum? Da gibt es ja auch Gründe für. Und umso schöner zu sehen, dass du sagst, Therapie war das Beste, was ich machen konnte. Ich finde ja, das muss viel mehr enttabuisiert werden in Deutschland.
Absolut, absolut. Also ich habe auch überhaupt gar kein Problem, darüber zu sprechen. Es gibt ja viele, die sagen, ah, ich will das eigentlich nicht, dass das öffentlich wird. Ist überhaupt nicht mein Thema. Und was du gerade sagtest mit, natürlich bringst du den Erik oder bringen wir uns selbst mit in unseren Job und auch auf die Bühne. Und das war, glaube ich, das größte Problem, was irgendwann bei mir gekommen ist, dass ich das Gefühl hatte, ich muss perfekter werden. Ich muss generell perfekt sein, um da irgendwie bestehen zu können. Und dadurch habe ich mir immer mehr genommen, weil ich habe immer weniger von meinen wahren Gefühlen auf der Bühne gezeigt. Du kriegst zwar immer sehr viel von mir, also ich bin schon so, wie ich bin und ich habe auch kein Problem, viel preiszugeben, aber das wurde immer weniger aus Angst, weil ich dachte, oh, das darf man nicht zeigen, das ist nicht gut genug, das gehört da eigentlich nicht hin. Und das war genau der Fehler, weil ich glaube, das, was mich in meinem Job irgendwie auch ein bisschen ausmacht, ist, dass man, egal ob man mich vor einer Kamera sieht oder auf einer Bühne oder in einem Podcast, dass man doch immer sehr, sehr viel von dem Erik, der auch innen ist, mitbekommt. Also ich gebe sehr viel Preis und ich glaube, das schafft Nähe und das bricht die Barrieren. Ich möchte nicht irgendwie einen Text vorlesen, der mir da aufgeschrieben wurde, sondern ich will ein Gefühl mit den Leuten teilen. Ich will, dass die Leute eine Verbindung zu mir haben und ich zu ihnen, weil dann kann es nur gut werden, dann kann es lustig werden, dann kann es unterhaltsam werden und dann kann es auch persönlich werden. Und das ist ja das, was ich finde, was in unserem Job so das Besondere ist. Ja. Aber die Gefahr ist da, dass das verloren geht.
Ja, ja, definitiv. Die Gefahr ist da, dass man bei der Bewertung außen ist. Und ich hatte auch gerade den Gedanken, ich denke, viele Zuschauende, Zuhörende werden sich damit identifizieren können, weil wir alle, die wir auf Social Media sind, und auch wenn wir es nicht selbst nutzen im Sinne von Content posten, aber wir sehen ja den ganzen Tag diese Videos und es ist ja ein reines Vergleichen. Es ist ja eine absolute Fake-Welt.
Und die sind immer alle besser als wir.
Alle sind reicher, besser, schlanker, schöner, toller.
Bei dem Schlank, das ist vielleicht sogar was Wahres manchmal.
Ach, Quatsch.
Ja, aber man vergleicht sich die ganze Zeit.
Genau, und der Vergleich tötet immer. Und ich finde ja, der einzige Vergleich, der Sinn macht, ist immer nur der Vergleich mit uns selbst. Erik mit 19 versus Erik mit 25 versus Erik mit 35.
Du hättest meine Frisur mit 19 geliebt.
Ja, da muss ich so mal gucken.
Kennst du den? Ich hatte so einen schönen Pony, so einen schrägen. Und da waren auch noch so kupferfarbene Strähnchen vorne drin und der war dann immer hinten kurz, ne?
Wie so man das ein Tokyo-Hotel.
Ja, so ein bisschen. Nicht ganz so krass, aber dann eben mit so kupferfarbenen Strähnen und also frisurentechnisch habe ich wirklich.
Siehste?
Das ist spannend gewesen.
Ja, genau. In meinem Leben. Genau. Okay, zurück zum Ding. Also zurück zum Thema. Ja,
ich kann mal kurz ablenken.
Ja, das haben wir auch alle gemerkt.
Scheiße.
Nein, aber das ist ja das wirklich Spannende. Guck mal, du bist der Strahlemann, du bist ein Entertainer, das wissen alle, die sehen dich auf Bühnen. Und ich bin total bei dir. Ich glaube mehr denn je, und das würde ich gerne von dir auch wissen, du hast es schon so ein bisschen implizit gesagt, Authentizität ist das größte Asset in der heutigen Zeit, glaube ich.
Und das schwierigste Wort zum Aussprechen.
Möglicherweise. Ich bin ja eine Speakerin, also mit Worten habe ich es eigentlich schon. Ne? Aber du bist ja sprachlich auch begabt. Aber sag mal, würdest du auch denken, Authentizität schlägt alles? Weil du eben sagst, absolut, ich will ja Emotionen erzeugen, Nähe und so weiter.
Also ich glaube, es ist eine Mischung. Weil wir haben natürlich, gerade wenn man einige Jahre den Job macht, egal ob jetzt in der Öffentlichkeit oder können sich bestimmt auch ganz viele andere mit identifizieren, richten wir uns ja so einen Werkzeugkasten ein. Mit den Dingen, wo wir wissen, okay, die funktionieren in dem Moment. Damit klappt es, dass ich irgendwie die Menschen zu mir bekomme. Damit kann ich Barrieren brechen oder auch Grenzen aufbrechen. Das gibt mir Sicherheit. Ich habe den immer dabei, diesen Werkzeugkoffer. Und der ist gelernt. So. Und dann ist aber die andere Zutat und die ist eben mindestens genauso wichtig, wenn nicht noch wichtiger, dass du eben authentisch bist, dass die Menschen merken, okay, das ist jemand, den ich greifen kann. Da ist jemand, der öffnet sich mir, also habe ich auch Lust, mich demjenigen zu öffnen. Und ob ich jetzt mit Menschen spreche, auch zum Beispiel vor der Bühne oder nicht, ist völlig unrelevant, weil die Energie, die kommt, das ist das, woran man merkt, sind wir irgendwie gerade miteinander verbunden? Und das ist ja auch das, wofür wir eigentlich da sind. Wir wollen Menschen mit Situationen, mit Bühnen, mit Acts, mit Momenten, Augenblicken verbinden. Und ich finde, das schaffst du nur, wenn du auf der einen Seite deinen Werkzeugkoffer beherrschst und wenn du auf der anderen Seite ehrlich bist.
Ja, das ist schön. Schönes Bild. Was würdest du sagen, war das größte, der größte Gewinn der Therapie? Mir ist klar, da kommen wahnsinnig viele Erkenntnisse, aber was war für dich so, was war vorher nicht möglich, was jetzt möglich ist?
Boah, das ist ziemlich schwierig so rauszupicken, aber ich glaube, ein ganz großes Thema war das Thema Ängste. Und das kann ich wirklich auf alle Bereiche, die ja auch in der Therapie stattgefunden haben, alle Bereiche meines Lebens münzen. Ich war an so vielen Stellen voller Angst und das hat auch in meinem Job eine große Rolle gespielt, ne? Dass ich mich eben oft nicht getraut habe, 100% ehrlich zu sein, 100% authentisch zu sein, 100% den Erik zu zeigen, der eben nicht perfekt ist und bei weitem nicht. Und das habe ich gelernt, beziehungsweise habe ich da meinen Werkzeugkasten wahnsinnig erweitert, meinen persönlichen, dass ich mich diesen Ängsten stellen kann und wahrnehmen kann, okay, was steuert mich gerade? Ist es eine Unsicherheit? Ist es eine Angst? Oder ist es wirklich was, wo ich denke, ah ja, denk nochmal drüber nach, ob du das jetzt wirklich preisgibst, aus einer anderen Motivation heraus? Oder ist es eben diese Angst, die dich da steuert? Und als ich das gecheckt habe und mich da reinbegeben habe und wirklich angefangen habe, so ganz in ganz kleinen Schritten Ängste anzugehen, mich denen zu stellen und ganz klar hinzugucken und zu sagen, okay, warum bist du da? Was willst du? Ich nehme dich wahr. Also auch wahrzunehmen und nicht wegzudrängen. Da hat sich ganz viel verändert. Und da bin ich unfassbar glücklich drüber, weil das macht es mir an ganz vielen Stellen in meinem Leben einfacher, auch wenn es manchmal wehtut, sich den Ängsten zu stellen.
Auf jeden Fall. Und ich bin gerade so, du kannst es nicht sehen, aber ich habe innerlich so einen riesen Freudentanz gerade. Ne? Da sind so 400 Merrills, die um Feuer tanzen.
Ich meine, das hätte aber gerade ein bisschen Samba im Bauch gegeben.
Ja.
So.
Das ist ja genau der Kern dessen, auch meiner Arbeit. Ich stehe ja für das Thema Mut. Mir ist es wichtig, dass Leute mutiger sind, weil ich feststelle, wie viele Menschen Angst haben vor kleinen Dingen, großen Dingen. Und wie schön, dass du das Thema gerade aufmachst, weil so viele Zuhörende haben Themen, wo sie sagen, ich würde gern mal, ich traue mich nicht, wie kann ich das schaffen? Jeder Mensch hat seine Ziele. Geh mal noch ein bisschen konkreter da bitte rein. Wie hast du das geschafft oder wie schaffst du es heute zu sehen, da ist eine Angst und wie gehst du damit um? Was ist das für ein Werkzeug?
Das sind so verschiedene Dinge. Also es ist jetzt die Frage, wie auf welcher Ebene ich der Angst begegne. Also bei mir ging das wirklich irgendwann dahin, dass ich auch Panikattacken bekommen habe.
Okay.
Und die habe ich super in den Griff bekommen durch sehr viel Atmung. Ja. Und ich glaube, das ist auch so das beste Werkzeug, was ich da habe. Also, dass ich gelernt habe, durch meine Atmung, durch Atemtechniken, die Notbremse zu ziehen. Ja. Egal, ob das jetzt was mit dem Job zu tun hat oder privat. Ne? Da haben wir auch viele Dinge, wo unser Gehirn uns vorspielt, wie schlimm jetzt doch irgendwas war und sein könnte und hätte und so weiter und so fort. Und diese Gedanken werden ja immer schlimmer, die Angst wird immer größer, die Scham wird immer größer. Angst und Scham, finde ich, gehören ganz nah beieinander. Und da zu wissen erstmal, okay, du kannst in dem Moment nichts dafür und du kannst es auch nicht richtig steuern, aber du kannst die Bremse ziehen. Und dann erstmal gucken, okay, dein Gehirn muss runterfahren und dann können wir anfangen, die Gedanken neu zu ordnen. Das war mir vorher gar nicht bewusst, weil man denkt ja immer, nee, das war nicht so schlimm, man redet sich dann alles ein, man hat 1000 Argumente, die vielleicht auch alle stimmen. Aber der Teil in unserem Gehirn, der jetzt sagt, aber vielleicht war das ja doch so, der ist so aktiv, dass der ja gar nicht aufhören kann, aktiv zu sein.
Ja.
Und durch die Atmung schafft man es halt, einmal ganz kurz einen Break zu machen und dann neu hinzugucken.
Panikattacken, wie du sagst, sind natürlich schon etwas sehr Intensives, etwas sehr Drastisches. Gib uns mal ein Beispiel für Eine andere Art von Angst, wo es nicht zur Panikattacke kommt, aber zum Beispiel die Bedenken, dich voll und ganz zeigen zu können. Ich glaube, das ist etwas, das würde fast jeder Mensch sagen, es fällt mir schwierig, mich so zu zeigen, wie ich bin. Wie hast du das gelernt, den Umgang damit? Das macht man wahrscheinlich auch nicht in einer Therapiesitzung, ne?
Nee, gar nicht. Wie gesagt, ich war sehr lange da. Mein Therapeut sagte auch irgendwann, ja, Sie sind einer meiner längsten Klienten. Aber ich will sie auch gar nicht gehen lassen. Es macht immer so Spaß mit ihnen. Weil es war auch ein schönes Match irgendwie. Ich schweife schon wieder ab. Entschuldigung, das passiert übrigens ständig. Eine Angst, oder wie ich der Angst entgegengegangen bin. Nee, warte, was war?
Naja, du hattest Angst, dich voll und ganz zu zeigen.
Ach so, genau.
Wie schaffst du das heute? Welches Werkzeug nimmst du da, um zu sagen, ich bin der Erik, so wie ich bin, und ich stehe dazu, und da kommt keine Angst mehr von Verurteilung, Abwertung, keine Ahnung.
Ich gehe in das Gefühl rein, was das Schlimmste ist, was passieren könnte.
Ah, sehr cool.
Also das ist auch so eine Technik, die kennen vielleicht viele, die auch schon mit Therapeuten oder auch im Coaching gearbeitet haben, sich vorzustellen, was ist das Schlimmste, was passieren könnte, wenn das, wovor du Angst hast, zutrifft. Und das hat natürlich was damit zu tun, wie viel gebe ich preis? Was können die Leute denken? Verliere ich mein Gesicht oder verurteilen die dich oder sonst irgendwas? Ja, verurteilen sowieso. Oder sie denken so oder so. Und das ist ja auch gut. Aber viele denken vielleicht auch was Tolles und viele sind vielleicht motiviert durch den Moment, den man öffentlich preisgibt. Und ich glaube, sich damit einfach auseinanderzusetzen, was kann im Worst Case passieren, auch in das Gefühl hineinzugehen, das heißt, das einmal kurz zu durchleben und zu checken, ja, ach so, ich lebe immer noch, auch danach. Das hilft mir dann in so Situationen schon. Aber das sind natürlich, wenn es jetzt wirklich um extreme Ängste geht, je mehr ich daran gearbeitet habe, desto weniger wurde das auch, dass ich diese Register irgendwie ziehen musste.
Ja, hast du es auch geschafft durch Erleben? Also Angst vor Situation XY und dann kam die, du hast sie durchlebt und dann festgestellt, ach so, ja.
Ja, klar. Ganz oft, also auch im Privatleben ganz häufig. Und du hast eben ja gesagt, dass du irgendwie auch so eine zurückhaltende Seite in mir siehst und wahrnimmst. Ich habe etwas, wovor ich ganz oft, na, Angst ist vielleicht das falsche Wort, aber ich bin total schüchtern, wenn es darum geht, außerhalb meines Jobs in Situationen zu gehen, die mir unangenehm sind. Also zum Beispiel, wenn ich zu spät komme, was für mich immer ganz schlimm ist, in einem Hotel oder so. Ich kann gar nichts dafür, es ist ein Stau. Es fällt mir wahnsinnig schwer, in diesem Hotel anzurufen und zu sagen, es tut mir total leid, ich komme zu spät. Oder irgendwo anzurufen, um was zu bitten für mich, was ich dann für einen Job brauche oder für, keine Ahnung, ist es, ich weiß jetzt gerade kein Beispiel, aber nehmen wir das Beispiel Hotel. Im Hotelzimmer, der Fernseher funktioniert nicht.
Ja.
Anderes Thema, warum ich leider einen Fernseher meistens brauche. Es wäre mir so unangenehm, dann anzurufen und zu sagen, ah, der Fernseher funktioniert, vielleicht kann jemand kommen. Das mache ich dann einfach auch nicht. Und davor habe ich schon immer, ich weiß nicht, ob es eine Scham ist, ob es eine Angst ist, aber das kostet mich wahnsinnig viel Überwindung. Da bescheuert.
Nein, das ist nicht bescheuert. Ich glaube, es geht vielen so. Ich stelle zum Beispiel fest, dass ganz viele Menschen, gerade die Jungen, die haben Angst vorm Telefonieren. Die nehmen den Hörer nicht mehr in die Hand. Die schicken sich simultan Sprachnachrichten. Man könnte das viel schneller im Telefonat klären. Die telefonieren nicht mehr.
Nee, da vom Telefonieren an sich habe ich nicht Angst. Es geht, glaube ich, eher darum, dieses, ich bitte um was für mich oder es ist was, wo ich anderen zur Last fallen könnte.
Ah ja.
Das ist so, ja, ja. Das ist noch ein großes Thema bei mir.
Und ich glaube, von so vielen, Erik, um Hilfe bitten, das können so wenige.
Das stimmt.
Also da bin ich auch prädestiniert für, ne? Ich hasse es, um Hilfe zu bitten. Ich kann das alles allein. Ich kann das alles. Das ist auch ein Issue, weil wenn du keine Hilfe annimmst, dann du bremst dich ja auch selbst, ne?
Ja, und Menschen, die natürlich auch, wie du zum Beispiel, ne, wahnsinnig selbstbewusst wirken nach außen, da bietet man oft gar nicht so viel Hilfe an. Nicht, weil die Leute das nicht wollen oder nicht für dich da sind, sondern weil sie denken, ja, braucht derjenige jetzt ja gerade gar nicht. Und dann ist natürlich die Hürde, nach Hilfe zu fragen, oft noch mal größer.
Interessant. Das
ist so schön.
Ja, du findest dich wirklich selbstbewusst.
Ja, siehst du, da sind wir beim Thema. Ja, klar.
Ja. Nee, aber das ist schön, danke. Und ich würde den Kreis gerne rund machen. Was hast du herausgefunden, warum du schon als kleiner Junge und bis heute, warum du auf Bühnen willst und möchtest und dahin musst, auch gehörst?
Auch. Die Frage, welche Antwort wähle ich hier aus?
Ja, antworten Sie nicht sozial erwünscht.
Ohne da jetzt zu tief reinzugehen, ich glaube, dass, also nein, andersrum. Im Kindergarten war es schon so, dass ich einfach so eine kleine Rampensau war. So, ich habe es immer geliebt, Leute zu unterhalten und nach außen da zu sein. Und das hat auch zu Hause für viel, wie sagt man, unterschiedliche Reaktionen gesorgt. Mein Vater, der fand das immer ganz schlimm, weil ich halt auch am Küchentisch, ich habe immer den Clown gemacht und ich wusste immer schon, die Leute zum Lachen zu bringen. Das war immer schon da. Ich glaube aber auch, dass es am Ende auch was mit meiner Biografie zu tun hat, warum ich mich dann beruflich für diesen Weg entschieden habe, beziehungsweise warum ich irgendwann unbewusst dahingesteuert bin, weil ich gemerkt habe, okay, auf der Bühne oder vor der Kamera, wenn ich Leute unterhalte, wenn ich in dieser Version meiner selbst bin, so auch in der Teenie-Zeit zum Beispiel, dann bin ich voller Selbstbewusstsein, dann bin ich voller, also da traue ich mich alles.
In der Rolle?
In dieser Rolle. Wenn ich auf der Bühne bin, vor der Kamera, whatever, ich traue mich alles. Und das war, glaube ich, etwas, was mich dahin getrieben hat, warum ich das so mochte, auch auf der Bühne zu stehen. Aber da sind wir natürlich auch bei dem Thema ganz nah dran. Wie viel Macht hat dieser Job und dieses, was du da machst, auch über dich persönlich?
Ja, klar.
Also man kann dann hervorragend die anderen Seiten ausklammern.
Zum einen. Und du möchtest vielleicht immer öfter super im Superheldenkostüm sein, weil sich das natürlich gut anfühlt.
Das ist wie eine Droge.
Selbstbewusst. Also wenn du sagst, in der Rolle kann ich alles. Also machen wir mal schwarz-weiß. In der Rolle kannst du alles. Natürlich ist es ein geiles Gefühl. Dann willst du natürlich mehr davon.
Ja.
Und dann kommt auch noch Applaus, im wahrsten Sinne des Wortes, aber auch eben positive Rückmeldungen und zack mehr. Und gleichzeitig kommst du in die Spirale rein von, ich bin abhängig von den Bewertungen. Daumen hoch,
genau.
Daumen runter, Daumen hoch, Daumen runter. Daumen runter will natürlich vermieden werden. Und es ist so spannend, weil wir könnten wahrscheinlich auch hier dich durch Lady Gaga ersetzen oder sie neben sich platzieren.
Ach du, hör mal, ich würde gerne mal tauschen für einen Tag mit der.
Die macht ja nichts anderes. Also ja. Die ist ja fast schon eine Drag Queen. Die hat ja ganz selten ihre echten Haare, sind ja immer Perücken auf der Bühne. Und auch sie geht ja bewusst in eine Rolle, in der sie das hinkriegt, was sie so nicht hinkriegen würde. Das machen andere auch, Beyoncé und Co., die ganz Großen. Die gehen in Rollen rein, genau, so ein Schutz. Und in der Rolle können sie dann, was ja so interessant ist, ne, weil der Mensch bleibt der gleiche, aber die Fähigkeiten, auf die wir dann zugreifen oder den Mut, den wir haben, der scheint viel erweiterter zu sein.
Der Mensch bleibt der gleiche, das ist das, was du sagst, und das stimmt natürlich auch. Ich glaube aber, dass das einfacher ist manchmal, wenn man in eine richtige Rolle reingeht, also wie Lady Gaga oder was du, Beyoncé hast du gerade noch gesagt, wenn man sich Perücken anzieht, wenn man sich anders kleidet und sowas. Das mache ich zum Beispiel auch häufig, dass ich viel mutiger bin, was meine Klamotte anbelangt auf der Bühne. Es fällt mir dann einfacher, wieder zurückzukommen zu meiner ruhigen Seite, zu meinem anderen Erik, weil ich lege diese Rolle dann wieder ab. Und das ist eigentlich ein gutes Tool, finde ich, um sich selbst auch so ein bisschen zu schützen und zu sagen, ja, auf der Bühne, das bin ich. Aber das ist ein Teil. Und der andere Teil darf auch sein. Und der kommt jetzt, wenn du die Perücke ablegst, wenn ich das Glitzersakko ablege oder sonst irgendwas. Ne? Also ich glaube, es ist auch ein gutes Werkzeug, um für sich selbst und sein Unterbewusstsein klarzumachen, das ist der Part und das ist der Part. Und beide gehören zu mir und beide sind wichtig, aber beide haben auch die Berechtigung, da zu sein.
Ja, das ist super schön. Und es ist auch irgendwie, stützt meine Theorie, weiß nicht, ob du das auch nachempfinden kannst, aber da liegt auch der Ausgleich.
Ja.
Überall, wo Licht ist, muss auch Schatten sein. Und der Strahlemann auf der Bühne, der wahnsinnig laut ist, der muss theoretisch in meiner Logik eine ganz ruhige, introvertierte Seite haben, vielleicht eine verkriechende, weil es nur so den Ausgleich gibt. Und in der Natur wird immer alles irgendwie ausgeglichen. Ne? Es gibt nicht nur Sonne, sondern mit Sonne kommt auch Schatten.
Das ist total richtig und auch total wichtig, weil ich glaube, das macht es auch aus. Weil nur wenn du auch diese verletzliche, emotionale, ruhige Seite hast, wo du auch mit Gefühlen umgehen kannst und auch Schmerz kennst und dich auch Ängsten stellst und so weiter, nur dadurch kannst du ja eigentlich auch Menschen so nah an dich ranlassen. Das ist ja für mich persönlich so der Schlüssel der Empathie. Dass Menschen spüren, oh, da macht jemand nicht dicht, sondern da lässt jemand ran. Und wenn ich ranlasse, musst du auch in der Lage sein, diese Gefühle einfach zu präsentieren und auch keine Angst davor zu haben. Aber das kannst du natürlich nur, wenn du die Gefühle auch kennst.
Genau, und du gleichzeitig einen Gegenpart gegenüber hast, der dir Bereitschaft signalisiert, das auch aushalten zu können.
Ja.
Dir zuzuhören, ernsthaft zuzuhören. Und das fände ich ja spannend. Wie viele solcher Begegnungen hast du, wo du sagst, da konnte ich mich mal verletzlich zeigen und da wurde mir wirklich mal zugehört? Oder auch andere Menschen, wo du merkst, ach, die öffnen sich.
Diese Begegnung gibt es zum Glück in meinem Leben und die sind auch wahnsinnig wichtig. Ich glaube, ich habe sie nur sehr lange versucht, gar nicht so zuzulassen, weil da konnte ich ja ganz hervorragend die Unterhaltungsschiene drüber packen, auch in privaten Situationen. Und da musste ich ja gar nicht, haben die Leute gelacht und das war alles gut und dann haben sie auch das Gefühl, dir geht's gut. Ich konnte immer gut zuhören, glaube ich, das würde ich schon behaupten, gerade auch so bei meinem engen Freundeskreis, also Ich hoffe, dass es auch so ist und sie wissen, dass ich immer da bin. Aber ich habe ganz oft das Gefühl gehabt, wenn ich zu sehr über meine Themen spreche und auch über die dunkleren Seiten, die dann auch teilweise da waren, dass ich jemandem zur Last falle. Und ich glaube, auch da sind wir wieder beim Thema.
Das hängt eng zusammen mit um Hilfe bitten.
Ja, genau. Aber es ist mir wahnsinnig schwer gefallen, weil eigentlich wollte ich das gar nicht. Ne? Ich wollte nicht irgendwie anstrengend sein. Ich wollte nicht, dass jemand mit mir Arbeit hat und so. Und ich weiß noch, als ich mir die dritte oder vierte Therapiesitzung damals hatte, habe ich zu ihm gesagt, ich habe so ausgeatmet und dann sagte ich so, oh. Ich bin so dankbar. Sagt er, wieso, mein Therapeut? Und dann habe ich gemeint, weil es so ein schönes Gefühl ist, dass ich sie dafür bezahle, dass sie sich mein Zeug anhören. Und das hat mir ganz viel Leichtigkeit gegeben. Aber ich musste dann auch erst lernen, eben um Hilfe bitten zu können. Und natürlich hatte ich vorher auch Leute, die für mich da waren. Mein Ex-Mann, er hat alles mit mir durchgestanden. Das ist so ein toller Mensch und wie der auch mit mir umgegangen ist in so vielen Situationen. Aber es war schwer, manchmal das anzunehmen.
Das kann ich gut verstehen. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Und es braucht die richtigen Menschen, den richtigen Rahmen, das richtige Setting. Das ist jetzt auch nicht immer so, ne, dass man bei Freunden sofort alles immer rauswirft. Es gibt Momente, da geht das, da kann man das mal machen. Und ich fragte mich gerade so nebenbei, natürlich kannst du der Entertainer sein, auch im Freundeskreis, aber dadurch verbaust du dir natürlich die Chance, auch was Echtes zu zeigen und dich nahbarer zu machen. Du wolltest sie schützen, ganz klar. Hat das am Schluss dazu geführt, dass du sagst, dieser Weg, dass ich verstecke es, führt dich dann eigentlich in die Therapie? Weil ewig Verstecken nicht funktioniert?
Ja, schon. Und vor allem mein sehr enger Freundeskreis hat natürlich auch irgendwann gemerkt, dass da irgendwas nicht stimmt. Also es wurde auch, ich konnte es auch irgendwann nicht mehr verstecken, ne, weil es immer mehr wurde. Und die kriegen auch von mir natürlich viel mit. Und ich bin auch da und ich lasse auch an mich ran. Also ich erzähle auch immer viel, meistens viel zu viel, auch über meine Themen, die ich gerade dann so habe und sowas. Das schon, aber so richtig in diese richtige Tiefe. Da jemanden ranzulassen, das ist einfach so schwer gefallen. Und irgendwann wusste ich auch gar nicht mehr so richtig, wie ich Hilfe annehmen kann. Also ne, so auch im Freundeskreis. Und ich glaube, ich musste an diesen Punkt kommen, um dann zu sagen, okay, jetzt muss ich mir jemanden holen, der mich nicht kennt, der von außen kommt, der weiß, was er tut, den ich dafür bezahle, um mir diesen Druck rauszunehmen, mal alles loszulassen.
Und gleichzeitig, genau, völlig richtig, ist es ja auch so, dass Freunde natürlich nicht einen Therapeuten, eine Therapeutin genau. ersetzen. Ne? Also wenn du selbst merkst, das gilt auch an die Zuhörenden, Zuschauenden, meine Themen scheinen doch so gravierend zu sein. Also das können Freunde nicht auffangen, müssen sie auch nicht. Genau. Dass sie ein Ohr für dich haben, dass sie dir Unterstützung bieten, da sind, natürlich. Aber wenn du selbst merkst, wird schwierig, es macht auch total Sinn, da zu jemand zu gehen, der das gelernt hat, der das kann, professionell ist, eine gewisse Distanz auch zu dir hat.
Das ist es. Und meine Freunde oder auch, ich habe gerade über meinen Ex-Mann gesprochen, ich weiß noch, dass Markus, so heißt er, war irgendwann an dem Punkt, dass er auch zu mir sagte, so, ich weiß auch gar nicht mehr, wie ich dir helfen kann, aber es tut mir so weh, dich so zu sehen. Und dann hat er mir auch da Adressen rausgesucht und so. Und ich glaube, das ist auch das Wichtigste, was man machen kann. Sagen, okay, hier, guck mal, ich bin da, ich unterstütze dich. Wenn du hier, vielleicht willst du dir jemanden noch dazu holen, da bin ich auch da, klar, ich kann nur bis zum gewissen Punkt das machen und auffangen. Und das war aber ein ganz großer Sicherheitsfaktor für mich, dass ich wusste, okay, das ist nichts Schlimmes und da verurteilt mich auch niemand, sondern ganz im Gegenteil. Die Personen wären noch mit mir händchenhaltend dahingegangen, hätten gesagt, wenn du das brauchst, dann sind wir auch da.
Ich glaube ja, es ist interessant, dass du das sagst, der erste und vielleicht einer der größten Schritte in der Heilung ist genau dieses Erlebnis, dass du siehst, da sind Menschen für mich da, die mich nicht verurteilen, auch wenn ich vermeintlich kaputt bin, kein Mensch ist kaputt, aber du weißt, was ich meine,
ja,
ne?
Ja, ja, klar.
Die bleiben, die unterstützen mich und die finden das auch noch gut. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz essentieller Schritt.
Ja, total. Total. Und du brauchst eben auch diese Menschen, das müssen gar nicht so viele sein. Ne, oft hat man es irgendwie in der Familie, ich habe zum Beispiel mit meiner Schwester ein super enges Verhältnis, die auch immer Bescheid wusste, wie es mir geht und mit der ich auch ganz viel reden konnte. Also die ist schon sehr, sehr, sehr nah immer an mich rangekommen. Aber sie sagte auch irgendwann,
Erik, guck mal.
Ich würde mir so wünschen, dass es dir wieder besser geht. Ne?
Ja, ja, und, okay. Mhm.
Und das ist einfach auch total schön, weil dann weiß man hat sich gegenseitig und wir haben auch ganz viel immer über die Therapie gesprochen. Und ich habe dann auch mal erzählt, was da passiert und ich bin so gewachsen, also so sicherer geworden, auch im Umgang mit diesen Themen. und auch habe auch gemerkt, ja, das ist, muss keine Last für andere sein, sondern es hilft manchmal auch den anderen, über die eigenen Themen zu sprechen, weil man sich wiederfindet und wiedererkennt.
Ja, das ist der Nebeneffekt auch unseres Gesprächs hier, natürlich. Wenn Menschen, und das schätze ich sehr, dass du eben so offen bist und das auch so erzählst, weil da erst dann können Menschen was mitnehmen, können sich connecten und sagen, ach, kenne ich auch, habe ich auch einen Teil von. Das ist super wichtig für uns. Und alles, was wir da draußen sehen an Fake in Social Media, ist halt kontraproduktiv, weil es uns alle mehr verschließt und genau, die Unsicherheit erhöht. Ne? Deswegen ist das so schön, danke dafür.
Ja, ich finde auch, das ist so eine schöne Seite an uns auch, diese zerbrechliche Seite. Und auch, du hast gerade gesagt, wenn man mal kaputt ist. Ja, auch die kaputte Seite. Weil wenn wir das alles nicht erleben, was wir erleben in unserem Leben, klar könnte man auf Dinge verzichten und viele haben wirklich auch Schicksale, wo man sagt, das tut einem wahnsinnig leid und das wünscht man keinem. Aber ich glaube, zu lernen, das anzunehmen und dann die Perspektive versuchen zu wechseln. Und zu sagen, okay, der Schmerz ist da und der gehört auch dahin, die Enttäuschung ist da und die gehört auch dahin. Aber ich habe auch die Macht, einmal rauszugehen und zu gucken, wie betrachte ich diese Situation und was kann sie mir bringen? Also wie bringt sie mich weiter? Und ich glaube, diese ganzen Sachen, ich kann da nur von mir sprechen, die ich irgendwie in meinem Leben erlebt habe, die haben mich dahin geführt, wo ich heute bin und zu der Version. Und ja, natürlich wäre ich gerne nochmal körperlich Anfang 20, ist aber nicht so. Aber vom Kopf her wäre ich absolut nicht gerne nochmal Anfang 20.
Nein.
Da bin ich so dankbar für, dass ich da irgendwie bin, wo ich gerade bin.
Ja, ich bin voll bei dir. Lass uns froh sein, dass wir erwachsen sind. Dieser ganze Struggle nochmal da durch.
Nee, lass mal.
Nein!
Ja, der geht ja auch noch ein bisschen weiter, weißt du. Wir lernen ja nie aus.
Ja, kommen wir zu einem vielleicht leichteren und schöneren Aspekt noch. Du bist ja...
Durchatmen.
Jetzt hast du Pause.
Du hast gesagt, leichterer Aspekt.
Du bist ja nicht nur Moderator, sondern du bist ja auch wirklich Deko-Profi. Par excellence wegen Sendungsname. Das ist deine Leidenschaft, ne?
Ja, die Kreativität an sich ist immer schon so die zweite Laufbahn gewesen, die eigentlich immer neben meiner ganzen, ja, neben meinem ganzen Bühnendasein irgendwie so mitgelaufen ist. Und ich brauche die auch. Das ist für mich ein Ausgleich, mit den Händen zu arbeiten. In meinem Kopf ist es immer wahnsinnig viel, wahnsinnig bunt, da ist immer wahnsinnig viel los. Da explodieren parallel 830.000 Konfettibomben. Und ich kann gar nicht anders, als irgendwas Kreatives noch parallel zu machen. Und ich habe ja, ich weiß gar nicht, ob du das weißt, ursprünglich mal Kunst studiert.
Ja.
Ja, hast du ja gut vorbereitet. Ja.
Hast du aber abgebrochen.
Genau, ich habe Kunst und Germanistik und Bildungswissenschaften auf Gymnasiallehramt studiert und habe das 5 Semester durchgezogen, ja, und habe aber im Kunstbereich alles, das war alles fertig.
Ja.
Aber ich konnte halt keinen Abschluss machen, weil es natürlich ein Lehramtsstudium war. Ah, ja. Germanistik hatte ich so die Hälfte und dann kam ein Punkt, wo ich dachte, ja, mach besser was anderes.
Na gut, du stehst auch auf Bühnen, seit du 9 bist. Also das war deutlich vor dem Studium. Dir war schon klar, ja, Bühne ist irgendwie dein Ding. Ne? Das schwingt ja da auch mit. Genau, du hast das studiert, das ist deine Leidenschaft. Was, wenn wir mal auf Räume gehen, weil du ja sehr viel mit DIY-Videos machst, Räume gestalten, neu machen, umgestalten, wie auch immer. Was sind Räume für dich?
Persönlichkeit. Also eigentlich sind es so Charakterisierungen in 4 Wänden.
Ja.
Und das ist auch für mich so die Essenz in so einem Raum. Ich werde ganz oft gefragt, auch von Freunden oder Bekannten, sagen die mal, ja, was ist denn das Geheimnis von so einem Raum, dass der schön wird? Also ne, wenn ich jetzt den Trend gerade nicht mag, dann sage ich, ja, Trends sind, das, die begleiten uns immer und da sind auch Dinge, die wir dann schön finden und die passen auch mal mehr und mal weniger zu uns, kann man sich dran bedienen. Was einen Raum zum Leben erweckt, sind die persönlichen Dinge, sind die Kleinigkeiten, die unsere Geschichte erzählen, die Kleinigkeiten, die vielleicht auch andere Seiten von uns hervorbringen. Es ist eigentlich der Moment, wenn Menschen in einen Raum kommen, in dem du wohnst und sie haben ein Gefühl, oh, ich verstehe, hier wohnt eine spannende Persönlichkeit, eine besondere Persönlichkeit. Hier hat sich jemand schön gemacht. Hier hat sich jemand etwas gebaut, das ihm entspricht. So ein bisschen so einen kleinen Raum, in dem man dem Alltag entfliehen kann, weil man nur die Dinge um sich hat, die einen selbst ausmachen, die einem selbst gut tun. Und das ist für mich eigentlich so das Zaubermittel, was Räume wirklich schön macht.
Ja, das ist richtig schön, weil das Ich hatte gehofft, dass so eine Art Antwort kommt, weil es ist eben nicht nur eben mal ein Makeover, ne? Ich könnte dir wahrscheinlich nicht sagen, hier wohnt eine Familie, beide Mitte 40, zwei Kinder, beide in der Schule. Das ist alles ein bisschen alt, mach mal modern. Das würde wahrscheinlich nicht funktionieren vom Briefing. Du musst wissen, wer sind die Menschen, was macht die aus, oder?
Genau, es funktioniert natürlich, aber dann bleiben wir halt immer, ähnlich wie im Gespräch, dann bleiben wir halt hier.
Ja.
Die Therapie fängt aber da an, wenn wir da runtergehen und gucken, was sind eigentlich die Bedürfnisse? Wer lebt hier? Was brauchen diese Menschen um sich rum? Mhm. Und das eben zu kombinieren mit schönen Möbeln, die dann auch zu jemandem passen. Sie müssen auch nicht immer teuer sein. Ja? Es muss einfach da unten sein. Es muss emotional sein.
Ja.
Und Räume können sehr emotional sein.
Definitiv. Ich habe noch was ganz Schönes gelesen. Mal gucken, ob du damit was anfangen kannst. Das war so ein bisschen der Appell. Wie sieht eigentlich dein Keller aus? Ist der sortiert und geordnet oder ist der so eine Rümpelkammer, wo halt alles hinkommt, wo man in der Wohnung für keinen Platz hat? Und dann kam der Changing Point sozusagen. Dann stand da nämlich, der Keller symbolisiert und repräsentiert das Unterbewusstsein.
Ja, herzlich willkommen in meinem Chaos.
Und ich war so froh, dass wir vor ein paar Wochen den ganzen Keller ausgemistet hatten und alles schön jetzt in Kisten haben und beschriftet. Ich habe jetzt so einen richtigen Spießerkeller. Und ob du es glaubst oder nicht, Erik, der Keller ist ja schon länger jetzt sortiert. Also seit Dezember ungefähr. Ich habe seit 2026 begonnen, hat eine unglaubliche Klarheit in mir. Keine Ahnung, warum, ob es einen Zusammenhang gibt.
Ist
aber in
das
dem
Jahr
Moment,
des Feuerpferdes?
Hör auf, das habe ich jetzt schon so oft gehört. Das ist jetzt schon abgedroschen. Ja,
ja, aber es ist so.
Feuerpferd. Ja, aber kannst du damit was anfangen?
Total. Weil
du hängst jetzt halt nur, dass dein Keller so ein Messi-Keller ist und was das mit dir zu tun hat. Ne?
Katastrophe. Ich bin wirklich der absolute Riesen-Chaot. Also da spricht, glaube ich, auch mein ADHS aus mir. Ich habe ein Chaos um mich rum. In meinem Keller, nicht in den Räumen, in so Wohnzimmer, Küche und sowas alles. Das ist mir ganz wichtig, dass das irgendwie ordentlich ist. Da ist auch zwischendurch natürlich immer ein bisschen chaotisch, aber da brauche ich so ein bisschen die Ruhe.
Mhm.
Aber sonst, wo Kreativität bei mir herrscht, ist immer ein Riesenchaos. Und mein Ex-Mann, der ist genau das Gegenteil, total organisiert und der räumt dann immer auf. Und ich liebe das auch, dass der aufräumt, weil ich finde es ja auch schön, wenn es ordentlich ist. Das Problem ist, ich finde nichts mehr. Ich finde nicht, ich kann mit diesem Ordnungssystem einfach nichts anfangen. Wenn ich mein Chaos habe, da kommt jeder rein und sagt, ach du Scheiße, was ist denn hier passiert?
Ja.
Ich weiß aber genau, wo was ist.
Das Genie beherrscht das Chaos.
Ja, und ich sammel auch alles. Ich muss immer alles behalten, Flohmarkt,
Sperrmüll
und so ein Zeug. Ich kann aus allem irgendwas machen und ich liebe das auch. Und die Sachen, sagt dann immer, ja, guck mal, das liegt jetzt seit 5 Jahren hier, das können wir jetzt mal wegtun. Ich schwöre dir, wenn wir es dann wegtun, 2 Wochen später brauche ich genau das.
Ja.
Und deswegen muss sie bleiben.
Das ist ein Klassiker. Sag mal, Kreativität ist ja auch eine Art von emotionaler Arbeit, ne?
Ja.
Wobei hilft dir das?
Wobei mir das hilft, auf mich kreativ auszudrücken. Ich glaube, das ist einfach so ein Ventil, auch Emotionen rauszulassen. Und das liebe ich eben an diesem kreativen Job, also wenn ich jetzt vom Interior Design und so spreche, dass ich ganz viel Emotion auch in anderen Menschen durch meine Kreativität hervorrufen kann. Und das ist das schönste Gefühl.
Ja.
Wenn Menschen in die Konzepte sehen für Räume, die ich für sie gemacht habe oder auch den Umbau mit, das muss gar nicht darum gehen, ob da jetzt Ideen drin sind, auf die sie selbst nicht gekommen wären oder der teuerste Designerstuhl, darum geht's nicht. Wenn die in den Raum kommen und dann gibt's ganz oft auch Tränen der Freude, weil sie sagen, oh wow, ich sehe mich hier. Das bin ich. Und das ist jetzt der Raum, in dem ich sein darf. Und das ist das schönste Gefühl, was es gibt für mich.
Ja, das glaube ich. Das ist sicherlich wahnsinnig erfüllend. Und während du es gerade so erzählst, also ich merke auch, ich finde es auch richtig schön. Und das wird keine KI der Welt ersetzen.
Nein.
Ich kann natürlich ein Foto schicken von einem Raum und sagen, mach mir Vorschläge, wie er aussehen könnte. Aber das Gespür für den Menschen, die Geschichte oder die Charakteristik mit aufzunehmen, es persönlich zu machen, das wird nicht weggehen. Da braucht man Menschen wie dich, die ein Gespür dafür haben, die das sehen können und gucken. Und das ist einzigartig.
KI macht es einfacher, an gewissen Stellen Menschen das zeigen zu können, was mir im Kopf vorschwebt. Also wenn jemand kommt und sagt, ey, kannst du unser Wohnzimmer neu machen? Und ich habe dann Ideen und dann, klar, baue ich das digital zusammen. Und da gibt es mittlerweile KI-Tools, die man dann dazu nehmen kann, um so ganz spezielle Anfertigungen oder Ideen zu visualisieren.
Ja.
Weil sonst können die Leute es oft auch nicht verstehen, wenn man kein räumliches Vorstellungsvermögen hat und sowas. Und da ist die KI natürlich super, aber nein, sie kann definitiv keine Emotionen ersetzen und vor allem nicht dieses dieses Feingefühl für Menschen.
Ja, beides übrigens nicht. Ich kann dich auf der Bühne als Moderator nicht ersetzen. Im Fernsehen sieht es anders
aus. Ich hoffe, das bleibt auch so.
Ja, ich hatte ja neulich ein Gespräch hier zuletzt mit Christina Dorego, die sagte, also wie wird eigentlich die Film- und Fernsehwelt weitergehen, weil du kannst Spielfilme durch KI schon teilproduzieren ja. Und irgendwann ganz, aber ein Moderator bei einem Live-Event, der Emotionen erzeugt, auch das nicht und die Einrichtung auch nicht. Also ich würde sagen, Jackpot, Erik, ne?
Ich hoffe. Auf unseren Job hier.
Ja, muss man ja auch wirklich gucken. Das beschäftigt ja auch viele Menschen gerade, aber da möchte ich jetzt gar nicht hin. Die Kreativität, das ist schön. Was ist dein Lieblingsraum bei euch?
Bei uns zu Hause?
Ja.
Ich habe gerade das Dachgeschoss ausgebaut für mich. Und das ist nur mein Bereich. Und der sieht auch irgendwie ganz anders aus als der Rest vom Haus. Da fühle ich mich wahnsinnig wohl gerade.
Ja.
Aber eigentlich ist mein absoluter Lieblingsraum das Gästeklo.
Fantastisch.
Ja, es ist so.
Was der Interior Designer und Deko-Profi noch wusste, unser Gästeklo ist eigentlich das Beste.
Ja.
Ja, toll. Warum?
Das ist so briefmarkengroß, also wirklich mini klein. Es ist ganz fast schwarz gestrichen. Es ist schwarz gekachelt mit so Metrofliesen und dann sind dazwischen so goldene Hochglanzdinger. Also es ist ein bisschen spooky. Da ist dann das alte Waschbecken, wir haben so ein 50er-Jahre-Häuschen gekauft damals. Und im Waschkeller unten war noch so ein ganz altes Keramikwaschbecken. Und das habe ich dann aufbereitet. Das hängt da drin.
Aha.
Und ich liebe diesen Raum einfach. Ich liebe dunkle Farben. Der umhüllt mich. Ich mag dieses Design da drin. Da habe ich mich damals auch ordentlich durchgesetzt. War auch, als wir renoviert haben, ziemlich mutig, so alles schwarz zu machen.
Ja.
Der hat irgendwie eine ganz, ganz tolle Atmosphäre. Und ich liebe es, dass da einfach an sich wenig los ist. Und wenn ich am Klo bin, habe ich einfach mal meine Ruhe.
Hoffe ich, dass da wenig los ist und dass du deine Ruhe hast. Also halten wir fest, Erik sitzt gerne in kleinen, dunklen, schwarzen Kammern mit sich alleine.
Das und genießt aber auch Ruhe. Komischer.
Okay, ja.
Das ist wirklich auch so, ist total bescheuert. Aber wir haben ganz oft Freunde da und Besuch und viele Leute. Und ich liebe das auch, Gastgeber zu sein. Aber manchmal wird es mir dann in Momenten kurz zu viel.
Und dann gehst du aufs Klo.
Ja.
Ja, vielleicht zu viele Emotionen auch oder zu viel, was da los
zu beschissen.
Ist. Ja, wird zu beschissen. Ach, herrlich. Sag mal, ich darf eine Sache heute nicht vergessen und die ist ganz wichtig. Ich habe ja tatsächlich, ich fange an, die Community zu befragen. Sag mal, Erik kommt als Gast, hast du eine Frage, möchtest du was wissen? Und siehe da.
Gab's Fragen?
Ja, das ist ja ganz neu, dass ich das mache, aber ich glaube, dass Menschen das Spaß macht, wenn sie Fragen stellen können. Und ich habe auch ermutigt, es muss ja gar nicht nur in Richtung Erik gehen, sondern eigentlich jeder Mensch, der hier sitzt, also ich würde meine Fragen des Lebens immer an andere Menschen richten und sagen, beantwort doch du mal, das kann mir ja selbst nur neue Perspektiven geben.
Was ist denn deine Frage des Lebens? Mal ganz kurz die Position zu tauschen.
Du, was ganz Leichtes. Ich frage mich schon hin und wieder nach dem Sinn.
Ja, weißt du, wie oft
nee, weißt du, also so, ich habe so mehrere. Gibt es einen Sinn des Lebens? Ich bin mittlerweile so weit zu sagen, ich glaube, die Aufgabe eines jeden Menschen ist es, für sich selbst den Sinn im Leben zu entdecken und für sich wie auch immer auszuleben. Und damit einhergeht aber manchmal so, dass ich denke, boah, wir sind so destruktiv auf dieser Welt. Ich glaube, wir schaffen es noch, uns selbst zu zerstören, denke ich manchmal. Ja, wir sind so emsig da drin, den CO2-Ausstoß zu erhöhen. Die Umwelt geht dann sowieso sofort flöten. Jetzt ist wieder Krieg angesagt, wo ich denke, wir schaffen das noch. Keep on going, wir kriegen es noch hin, weil der Planet bleibt ja, ne? Machen wir uns nichts vor. Aber wir Menschen
Zustand ist halt die Frage,
sind vielleicht irgendwann, also wir schaffen das. Und das bringt mich manchmal in die Verzweiflung, dass ich denke, ach Mensch, irgendwie, es wäre schön, es wird sich was ändern, aber manchmal verliere ich da ein bisschen die Hoffnung. Das sind so die Fragen, die mich beschäftigen, wo ich dann denke, was sagen da andere Menschen zu?
Ich glaube, der Sinn des Lebens, das ist spannend. Ich habe mich lange damit beschäftigt, habe hier so Big Five for Life, kennen wahrscheinlich einige.
Ja.
Und so. Auch so, das fand ich auch ganz spannend, diese Herangehensweise und zu gucken, okay, was ist das eigentlich, der Sinn für andere ist, warum ich hier bin.
Ja.
Und ich glaube, das für mich beantworten zu können, das ist, Menschen irgendwie ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Mal kurz aus dem Alltag rauszuholen, ob das jetzt mit meinem Designkram ist oder auf der Bühne mal zu unterhalten. Ich glaube, das ist so der Sinn. Und mein persönlicher Sinn, diese Frage stelle ich mir ganz oft. Und immer, wenn ich mich dabei erwische, dass ich sage, ja, jetzt musst du mal hier die Handbremse anziehen und dann darfst nicht mehr so exzessiv feiern oder sonst irgendwas, ne, was niemandem anderen wehtut. So, da ganz wichtig. Und dann denke ich im nächsten Moment, nee, weil der fucking Sinn meines Lebens ist, einfach diesen Moment zu genießen, weil ich gar nicht weiß, was morgen ist.
Ja.
Und ich glaube, das ist so dieses zu lernen, jetzt zu genießen, diesen Moment wahrzunehmen. Und wir erleben so viel die ganze Zeit, dass wir es oft gar nicht richtig wahrnehmen. Und das ist total schade.
Resoniere ich sehr mit, kann ich mit allem was anfangen. Neulich einen Business Call gehabt, ging um eine Abstimmung, sagt die Gesprächspartnerin, geht ihr heute nicht so gut, Freundin, 37, ist gestern gestorben, einfach umgefallen, Aneurysma im Kopf, tot. Ich denke, ja, und es gibt nur diesen Moment, es gibt nur jetzt. Und wie oft leben wir mit, ah ja, nächste Woche kommt Erik zum Podcast, danach muss ich dies, dann wollte ich noch jenes und nee. Alles, was wir haben, ist jetzt. Auch ein schönes Buch übrigens, jetzt
genieß
von Eckhart Tolle.
Genieß es in vollen Zügen, dass wir gerade hier auf diesem Sofa sitzen.
Ich genieße das sehr.
Und ich dachte ja, Johannes Oerding hätte hier auch gesessen, aber nein, das war ja irgendwo in einem Hotelzimmer.
Johannes hat eine Suite bekommen. Ja.
Ja, ich mag sie aber auch. So intim in deinen Räumchen.
Ja, das ist schön. Mein Raum, ich lasse dich ja sozusagen viel näher ran als in so einer Hotelsuite, wo man gar nicht weiß, wie lebt Frau Dieb.
Finde ich viel schöner.
Ja, es ist schon besonderer. Ja.
Ich habe auch gesehen, dass die Weihnachtsdeko unten noch auf dem Boden liegt.
Du Schuft. Um so 90er-Jahre-Wort zu nehmen. Du Schuft. Ja, ich muss tatsächlich noch wirklich die letzten Sachen runterbringen.
Ja, liebe ich, lass hängen. Kommt eh wieder.
Oh, es kommt alles wieder. Es kommt alles wieder. So, sag mal, die Community hat Fragen.
Ja, aber,
erst soft oder erst deep? Nee, was heißt deep? Aber erst so ein bisschen ernster oder erst ein bisschen so leichter?
Ach, mach, wo drauf du Lust. Was als erstes da draufsteht?
Imke fragt, Imke ist eine ganz coole Followerin von mir, die ist schon ganz lange dabei, wir schreiben ganz oft hin und her, das ist so eine Top-Followerin, würde man sagen. Und Imke ist
kenne nur tolle Imkes.
Aus dem Osten von Deutschland. Und dahin geht die Frage auch, nicht nur, aber weißt ja auch, dort ist rechtsrucktechnisch noch schwieriger. Und Imke fragt, was ist dein Beitrag zu Diversity in Hinblick auf den Rechtsruck?
Okay, das ist eine spannende und sehr wichtige Frage. Ich glaube, Sichtbarkeit ist total wichtig. Also, dass man einfach für sich einsteht und sagt, wir sind hier und das ist richtig und das ist gut so. Und ihr kriegt uns auch gar nicht weg, weil wir sind einfach laut und wir sind viele. Vielleicht als Beispiel, ich moderiere seit, ich glaube, mittlerweile 13 Jahren den Cologne Pride. Und das ist so wahnsinnig schön, was du da für Energien hast. Und wir hatten es einmal, das ist schon ein paar Jahre her, da war dann so eine, ja, irgendwie so eine Gruppe, waren das rechte Leute oder ich glaube, es war so ultra religiös oder so, aber es war nicht angenehm. Und die sind wirklich mitten auf dem Heumarkt gewesen. Du hattest da 10.000 Leute stehen und auf einmal hattest du diese 30 Mann starke Gruppe da, die mit irgendwelchen Transparenten und so weiter, die waren zum Glück halbwegs friedlich, aber es war trotzdem so, was machst du jetzt? Wir standen auf der Bühne und merkt, dass es wird unruhig. Und dann haben meine Co-Moderatorin und sehr gute Freundin Sarah und ich haben uns nach vorne gesetzt, haben gesagt, okay, einmal ganz kurz hier, Spaß beiseite, wir haben hier Besuch und haben ganz bewusst darauf hingewiesen und haben gesagt, so, und entweder nehmt ihr die Transparente mit runter und feiert mit uns, wenn ihr das nicht wollt, dann freuen wir uns, wenn wir euch mit Liebe verabschieden dürfen. Und dann haben wir gesagt, bleibt alle ganz ruhig, aber wir können sie ja mit Liebe einmal vom Platz so ein bisschen begleiten. Dann kam auch schon so ein bisschen Security, aber alle drumherum haben sich an die Hand genommen und dann löste sich diese Situation wie von alleine auf. Aber es ist niemand böse geworden und ich finde, das war so das schönste Zeichen, was wir aus der Community heraus schicken können, dass wir diese Aggression nicht brauchen, was nicht heißt, dass wir nicht laut sein sollen. Aber wir müssen nicht aggressiv, wir müssen nicht böse sein, wir müssen nicht draufhauen, sondern wir zeigen eigentlich, dass da so viel Liebe ist. Und mit Liebe kann man, glaube ich, ganz viel bewegen.
Das ist ganz fantastisch. Das ist immer die cleverste Möglichkeit, mit Liebe zu antworten, auch auf Hass vor allem. Mhm. Und was ich daran auch sehr mag, ist, das ist ja eines meiner Kernprinzipien, auch im Bereich Veränderung, sprich den rosa Elefanten an. Und es war sichtbar für euch und für alle anderen auch, da ist irgendwas. Und das zu ignorieren wäre seltsam. Und das in den Raum zu holen und zu sagen, da sind jetzt welche, die finden das hier nicht so cool. Hey, wir sehen euch, danke für eure Message.
Wir hatten natürlich das Glück, dass das auch von deren Seite nicht irgendwie jetzt aggressiv, sonderlich aggressiv aufgeladen war. Ne? Sonst wäre das eine andere Situation gewesen. Da muss man auch heutzutage, es ist ja schon ein paar Jahre her, es ist halt schon auch krass geworden. Ne? Also man muss ja leider ganz häufig damit rechnen, dass irgendwo was passieren könnte.
Ja.
Und das ist so schade, weil ich denke immer, wem tut es weh, dass Menschen leben und lieben,
das brauchen wir nicht besprechen.
Ich verstehe es. Also,
darauf werden wir beide keine Antwort mehr finden.
Noch viel weniger als auf die Sinnfrage.
Aber eins schließt auch da den Kreis ganz gut. Ich glaube immer wieder, es sind Ängste.
Ja, klar.
Es sind unbegründete Ängste bei, und da sind wir wieder bei Mut und Angst. So, also Imke, Sichtbarkeit ist Eriks Schlüssel. Da machen wir einen Haken dran. Das ist beantwortet. So, die nächste Frage kommt von, Achtung, SketchyCats18. Zwar, wir schließen direkt thematisch an am CSD. Und zwar fragt sie, schreibst du die Moderationskarte mit Sarah zusammen?
Ja, also wir müssen dazu sagen, wir machen das ja schon sehr lange zusammen und wir haben quasi so ein PDF, das drucken wir uns jedes Jahr aufs Neue aus, passen das natürlich an, recherchieren so ein bisschen über die Künstler und dann haben wir immer so einen kleinen Block auf der Moderationskarte, wo so die moderative Rampe und die Infos zu den Künstlern sind. Das ist immer gleich, aber die Moderationsblöcke sind halt immer viel länger und wir gehen dann immer auf die Bühne und gucken einfach mal, was passiert. Und das ist eigentlich das Schönste.
Aber, ihr guckt, was passiert, weil ihr halt auch Profis seid und ein eingespieltes Team und dann geht das, ne?
Ja, und weil du dann eben auch das wahrnehmen kannst, was gerade eigentlich vor der Bühne passiert. Also unsere TechnikerInnen, die durften schon das öfter mal irgendwie modeln. Wir haben auch schon mal T-Shirts von denen versteigert, wenn wir gerade irgendwas füllen mussten an Zeit und so. Das sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Aber so die Übergänge dann zu den Künstlern, das ist auch wichtig, weil die sollen ja auch so angesagt werden, wie sie es verdient haben.
Richtig. Da sind ja auch nicht nur ganz kleine Künstler unterwegs.
Ganz im Gegenteil. Aber ist egal, welche Größe. Die haben alle verdient.
Ordentlich anmoderiert zu werden. Genau. Finde ich auch. Ne? Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man so eine Anmoderation bekommt, wo man sich selbst denkt, ich finde mich hier nicht wieder. Oh.
Was ist das?
Ja, genau. Und anschließend daran hat SketchyCats18 noch die Frage, da schauen wir mal, was passierte mit den Moderationskarten nach dem CSD? Ich hatte schon gedacht, witzig, der Erik kann jetzt auch seine Karten neuerdings versteigern. Was passiert? Also meine unemotionale Vermutung ist ja, die wandern in den Schredder, in den Müll.
Jein, ich habe von allen Sachen, die ich je moderiert habe, ich glaube von allen, habe ich so ein paar Moderationskarten zu Hause. Von allen, aber die restlichen, die wandern tatsächlich dann
in den Müll. Ist das ein kleines Ritual, ein kleiner Aberglaube, dass das Glück bringt, wenn du die aufhebst oder emotionale Bindung?
Das
oder?
Ist emotionale Bindung. Also das finde ich einfach schön und es gibt dann immer so alle paar Jahre die Situation, dass ich da so diese Kisten durchwühle. Und dann denke ich, ach krass, ja, habe ich ja auch. Und Moderationskarten sind für mich symbolisch immer was ganz Schönes, weil sie einem auf der Bühne immer ganz viel Halt geben. Unabhängig davon, ob was draufsteht oder nicht.
Ja, klar.
Ich habe was in der Hand.
Die Hände sind beschäftigt, sie sind verstaut, genau. Du kannst dich festhalten. Na klar.
Und wenn es wahnsinnig heiß ist, sind die auch noch perfekt, um sich Wind zuzufächern.
Ja.
Also sie haben viele verschiedene Facetten.
Ja, und kann SketchyCats18 von dir so einen Moderationskartenblock mal bekommen, oder?
Ja, unbedingt.
Die soll sich melden.
Wir moderieren dies ja wieder am CSD. Den Sonntag, Hauptbühne auf dem Kölner Heumarkt.
Ja.
SketchyCat, komm und sag Hallo und du bekommst die Moderationskarte. Ich schmeiß sie dir alle zu, mit ganz viel Liebe.
Ah, nur eine behält der Erik, nur eine, weil die braucht er für sein Ritual. Ja, das darfst du nicht brechen.
Das sind immer die gleichen Moderationskarten, davon habe ich schon so viele.
Ja, das stimmt allerdings. Nach 13 Jahren, ne?
Ich glaube, das Logo ist gleich.
Wunderbar. Es ist so krass, weil wir sind schon wieder fast eine Stunde im Gespräch und ich habe das Gefühl, wir sind gerade erst eingestiegen und eigentlich könnte ich da noch total weitermachen.
Dann machen wir noch zwei Folgen.
Wir machen noch zwei. Oh, das ist eine gute Idee. Du kommst wieder. Aber wichtig, vielleicht kennst du es schon. Zum Abschluss, mein Abschluss, sind immer die Deep Notes. Und du siehst sie schon da stehen. Das Gefäß mit den roten Zetteln enthält lauter Fragen. Manche sind ein bisschen deeper, manche sind ein bisschen weniger deep. Das kommt jetzt drauf an. Interessant ist, was meine Gäste da so ziehen. Und das ist meistens doch irgendwie... mal gucken. Zieh mal drei Zettel,
bisschen
bitte.
Wie der Glückskeks.
Ja, ein bisschen. Ja? Es passt immer.
Ich hol's jetzt so dann.
Hol's dir zurück, genau.
Da bin ich ein bisschen abergläubig.
Oh. Ja.
Das ist natürlich super.
Schüttel mal alles
durch. Aber guck
mal,
die wollten schon raus zu mir. Wir nehmen den, der hier ist alleine und der ist auch alleine.
Und die anderen schmeißen zurück? Ja, wunderbar. So, ich bin ja gespannt. Möchtest du selbst lesen, soll ich hier vorlesen?
Nee, liest du mal vor.
Ja, das ist immer, kommt immer gut an, wenn ich die vorlese. Wir starten.
Du hast auch eine schöne Vorlesestimme.
Oh, vielen Dank.
So ein Hörspiel.
Es begab sich einmal zu der Zeit, dass klein Erik.
Ja,
klein Erik ging in die große Welt hinaus mit 9 Jahren. Würdest du gerne Gedanken lesen können?
Nein.
Oh, ganz klar, ganz entschieden. Ja. Warum?
Weil das natürlich total verlockend ist, aber um Gottes Willen, ich mache mir schon so viel Gedanken darüber, was irgendwer über mich denken könnte, dass ich eigentlich nicht immer wissen will, was die Leute
auch ein kleiner
über mich oder über andere Dinge denken. Ja, Gedanken ist schon gut, dass die manchmal eingesperrt sind.
Ja, es ist vielleicht auch ganz wirklich gut, dass wir nicht wissen, was die Leute alles... Aber manchmal, verstehst du, manchmal.
Ja gut, in so flirty Situationen würde ich schon denken, interpretiere ich das jetzt falsch oder warte, was denkt er? So, aber nee, ich glaube, das würde uns alle wahnsinnig unsicher machen.
Ja, auf jeden Fall, das wollen wir nicht. Wir wollen mehr Sicherheit in dieser Welt und weniger Unsicherheit. Ja. So, dazu passt auch ganz gut zu Sicherheit. Hast du Rituale?
Ja, und zwar immer, egal, bevor ich auf die Bühne gehe oder vor die Kamera gehe, bestelle ich mir beim Universum, ist auch so ein Klassiker, all das, was ich mir für den Moment wünsche. Und das hat einfach mittlerweile nicht nur Symbolcharakter, sondern es ist für mich so ein meditativer Moment, einmal kurz zu fokussieren, okay, was möchte ich von diesem Moment, was will ich erreichen, und dann atme ich kurz tief ein und dann geht die Pumpe hoch, die Musik an und dann komme ich raus.
Cool.
Also wirklich so unmittelbar davor.
Ja. Ja, ja, das ist schön. Ich habe immer den Eindruck, so viele Menschen denken, Rituale sind was Spirituelles, aber eigentlich ist auch Zähneputzen ein Ritual. Du machst es jeden Morgen, jeden Abend, und das ist so wichtig für uns Menschen, bestimmte Bestandteile im Leben zu haben und gerade vor sowas, vor einer Bühne zu sagen, ich bitte da das Universum, ne, und dann geht's los. Cool, schön.
Und ich gucke immer Reisedokus zum Einschlafen. Das ist mittlerweile auch ein Ritual.
Das ist auch
ein Deswegen Ritual. Der Fernseher im Hotelzimmer, der auf jeden Fall funktioniert.
Aber ich liebe das auch. Also muss nicht Reisedoku sein, aber so eine richtige, ja, langweilige Natura. Sprecherstimme.
Oh.
Meistens ja Männerstimmen.
Ja.
Und dann hast du so eine Tierdoku über den...
Dieses Nashorn, Elefant und Co. Ja. Diese Geschichte. Das kleine
Zebra. Der Pfeilgiftfrosch. Ne, der Pfeilgiftfrosch. Und da denke ich mir, mein Gott, es wäre sicherlich spannend, aber oh. Und dann schläfst du da.
Was sagt das jetzt über unseren Charakter aus? Weißt du, ich fange hier mit dem Zebra-Baby an und du mit dem Pfeilgiftfrosch. Meryl, vielleicht sollten wir den Spieß mal rumdrehen. Hast du schon mal eine eigene Podcast-Folge über dich gehabt?
Nein.
Schickt jetzt eure Fragen.
Tja, da will der Moderator zurück in seine Rolle. Ne? Du möchtest die Fäden zurückhaben. Ich habe eine letzte Frage für dich und ich finde sie herrlicher, könnte sie nicht sein. Auch gerade, dass sie dich trifft, finde ich fantastisch. Pass auf, halt dich fest, Erik. Hier kommt deine Deep Note Nummer 3. Was wäre dein Drag-Name, wenn du einen erfinden müsstest?
Anita Hero.
Anita Hero?
Anita Hero.
Geil.
Aber da muss ich jetzt dazu sagen, der wurde mir gegeben sozusagen.
Okay, ja, ist ja nicht schlimm.
Den gibt's schon ein bisschen länger.
Aber du hättest ihn dir angenommen, du würdest
ihn voll
annehmen.
Ja.
Warst du mal Drag? Also hast du dich mal irgendwie für Karneval oder irgendwas schminken lassen?
Ich habe tatsächlich in meiner sehr frühen Jugend, damals nannte man das noch Travestie, hatte ich so eine Travestie-Show, mit der ich dann auf Hochzeiten und Karnevalsdingern aufgetreten bin, so mit Quick Change. Hab dann sogar, als ich hier, ich glaube mit 17 ausgezogen bin, hier bei dir um die Ecke, habe ich hier in einem Travestie-Kabarett gearbeitet, gekellnert. Ja, und da ist irgendwann die Confrontiere ausgefallen an dem Tag, weil was mit dem Knie war. Und dann stand der Erik abends als damals noch Eileen Camouflage, immer schön dick auftragen auf der Bühne.
Ja, Eileen also von daher
ganz,
immer
ganz
schön dick auftragen.
Erfahren bin ich nicht.
Ja, das freut mich. Das freut mich. Wie cool. Ach, herrlich. Sag mal, gibt es noch das letzte Wort? Und damit hast du deine Kontrolle zurück. Das letzte Wort obliegt sozusagen immer meinen Gästen. Gibt es noch irgendwas zu sagen? Deine Botschaft an die zuhörenden Zuschauenden oder einfach was für dich noch benötigt wird, damit die Folge rund ist?
Mehr Meryl Deeps braucht es in dieser Welt.
Findest du?
Ja, finde ich. Ich finde das wahnsinnig toll, was du machst. Und einfach, dass du Raum gibst für genau diese Themen. Und da auch manchmal ordentlich auf die Kacke haust. Mag ich.
Ach, vielen Dank. Ach, guck mal, da habe ich jetzt so einen kleinen emotionalen so. Danke.
Ja.
Ach, wie cool.
Das mache ich auch wirklich ganz... Ganz von Herzen.
Hashtag Lieblingsgast, ihr Lieben. Na, den laden wir wieder ein, den Mann.
Das war mein Ziel.
Sehr cool. Ach, ich danke dir, dass du da warst.
Ich danke dir für die Einladung. Das war schön.
Mich erfüllt dann sowas immer. Wenn ich merke, ich hatte wieder ein gutes Gespräch, in dem Fall jetzt wir, hatten ein schönes Gespräch, ein gutes Gespräch. Das, wo ich denke, ach.
Echt ungewohnt für mich, auch so in dieser Perspektive. Man hat es vielleicht auch gemerkt, ich war echt ein bisschen nervös. Aber ich habe mich sehr wohl gefühlt bei dir.
Man hat es nicht gemerkt. Schön, dass du dich wohl gefühlt hast. Und danke für den Sprung ins kalte Wasser.
Total gerne, immer gerne.
Erik, wir sehen uns wieder. Ihr Lieben, das war es schon wieder. Eine weitere Folge Meryl Deep Talk. Und ehrlich gesagt, liebe ich dieses Gespräch sehr, denn da war einiges mit drin. Du weißt, Erik ist wie ich Bühnenmensch. Wir sind die, die auf den ersten Blick oft laut wirken, selbstbewusst wirken und wie die Rampensäue, wenn man mal ehrlich ist. Umso schöner fand ich, dass Erik sich total authentisch gezeigt hat, auch offen erzählt. Ich habe Therapie gemacht, es gab Schwierigkeiten in meinem Leben, ich bin es angegangen, es super cool. Diese Verantwortung zu übernehmen, ich finde, davon bräuchten wir viel mehr. Und diese Leichtigkeit, mit der er das auch sagt, ne, das war das Beste, was ich je getan habe. Das ist etwas, da kann ich sehr viel von mitnehmen und ich hoffe, du auch. Und du siehst, es lohnt sich. Wenn du zweifelst, wenn du den fehlenden Mut nicht findest, weil dich Ängste plagen, dann weißt du, was man machen kann. Auch darüber haben wir gesprochen. Fand ich richtig cool und naja, ein krönender Abschluss mit sehr viel Spaß. Ich hoffe, dir hat die Folge genauso gut gefallen wie mir. Um kein weiteres Gespräch zu verpassen, abonniere bitte auf der Stelle jetzt diesen Podcast. Und wenn du uns ein Kompliment machen möchtest, dann bewertest du ihn noch mit 5 Sternen. Wir sehen uns in 2 Wochen am Dienstag wieder. Bis dahin, mach's gut, hab eine schöne Zeit. Alles Liebe, deine Meryl.